Radio Maria.
Lebenshilfe. Ganz herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, an dem Kar-Samstag zu einer Sendung über den Glauben erneuert, zu euren Glauben, Auszug aus Ägypten oder das moderne Pessach mit unserer gut bekannten Annemaria Malkusch. Hallo Annemaria.
Guten Morgen.
Schön, dass du da bist. Obwohl du ein bisschen erkältet bist, hast du den Weg hierher gefunden. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Also ich entschuldige mich jetzt schon mal bei allen Hörern und Hörerinnen, die mich mit einer anderen Stimme kennen. Aber ich war vor 3 Tagen noch oben in Deutschland bei Bremen, gestern noch in Frankfurt und in Darmstadt bei den Marienschwestern und den Franziskanern, Franziskaner-Patres. Wir haben für mich persönlich gestern einer der außergewöhnlichsten Karfreitage, die ich je erlebt habe, wirklich ja gefeiert im Andenken des Leidens Jesu Christi von Nazareth, Jeshua, ihr kennt mich ja schon, Jeshua HaMashiach. Das ging von 9.30 Uhr bis abends als 17 Uhr mit 3 großen Gottesdiensten. Ich bin jetzt noch erfüllt von dem, die Marienschwestern in Darmstadt haben ja den Leidensweg des Herrn als ihre Passion, als ihren Inhalt, einen wunderschönen Leidensweg, einen Garten dort. Aber gestern war so außergewöhnlich, weil wirklich das Miteinander des Leibes gefeiert wurde in Tod und Auferstehung, in Miteinander. Es waren tiefe, tiefe Gebete, tiefe Bußen auch. Es waren viele Pastoren, also evangelische Pastoren, Freikirchler. Die messianische Seite war auch vertreten, aber ich kann nur sagen, ich werde nachher mit deiner Zustimmung, Thomas, zum Schluss, ihr wisst ja alle, ich bete immer sehr, sehr gerne, werden wir auch da nochmal zusammenfassen im Gebet, um was es ging, weil ich spüre, wie sehr der Herr die Buße braucht. Wir dürfen ja nie vergessen, Jesus hat uns ja ein zweites Kommen angekündigt. Und was hat Johannes der Täufer gemacht? Er hat den Weg zubereitet, vorbereitet, bereitet mir den Weg, heißt es in Jesaja. Ja, was sollen wir denn machen für das zweite Kommen? Der Herr ist derselbe gestern, heute und morgen und wir müssen ihm auch den Weg bereiten. Und diese Wegbereitung hat was mit Buße zu tun. Diese Wegbereitung hat etwas mit Erinnerung, Wertschätzung dieses unendlich kostbaren Opfers unseres Herrn Jesus Christus zu tun. Und ich war schockiert, mir kamen die Tränen, als ich gestern hören musste, dass es immer mehr Bischöfe gibt, die im Rahmen der kritischen Theologie den Karfreitag quasi abschaffen wollen, nicht mehr ehren wollen, weil der würde die Gewalt verherrlichen. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Das kann's doch nicht sein. Ich meine, merken wir denn nicht, dass die Strategie des Feindes, Satan, wirklich ist, uns vergessen zu lassen durch Welt, durch Humanismus, durch, ach, das ist nicht mehr opportun, das können wir nicht machen. Ja, es ist grausam, es war grausam. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie grausam dieser Tod unseres Herrn für uns, für unsere Sünden, für jeden Einzelnen von uns war, welche Leiden er durchgangen ist, eigentlich schon mit der Geburt war ja Maria sehr, sehr stark hier auch gefordert und sie hat sich, wie ich das letzte Mal schon sagte, garantiert nicht überlegt, was alles hinterher noch kommen würde, als sie gesagt hat, mir geschehe nach deinem Wort. Aber wir haben ja das Ganze heute mit der Überschrift ein neues Denken oder ein erneuertes Denken, unseren Glauben wirklich wieder zu stärken im Leiden, in der Auferstehung unseres Herrn. Und dieser Auszug aus Ägypten, der jetzt gerade heute übrigens selten, aber es kommt eben vor, dass Pessach und Ostern zusammenfallen. Und Pessach ist ja das Fest, das Jeshua gefeiert hat. Er als Sohn des Vaters, Volljude, nicht nur jüdische Wurzeln, sondern wirklich Volljude, der gekommen ist und selber sagt, ich bin gekommen ausschließlich zum Volk Israel. Und Paulus hat uns dann später dieses kostbare Geschenk gemacht und Petrus hat es ja auch durch diese Decke, dieses Tuch, das vom Himmel gelassen wurde mit den unreinen Tieren, dann auch begriffen, dass Gott Vater selber alles erweitert hat. Und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, das ist 1. Timotheus, aber auf alle Fälle gibt es im Neuen Testament ja diese wunderbare Bibelstelle, in der es heißt, auch wenn vom Ölbaum einige Zweige ausgebrochen sind und wir werden in diesen Ölbaum eingepfropft, dann überheben sich nicht die Zweige über die Wurzeln, sondern wir müssen uns alle bewusst sein, dass die Wurzel die Zweige trägt und nicht umgekehrt. Und der Ölbaum ist übrigens die Menora im Tempel, in der messianischen Betrachtung der Tempeleinrichtung ist die Menora eben der siebenarmige Leuchter, steht für Jeshua, für Jesus. Und der Hauptstamm, also die mittlere, erhöhte, das Rückgrat der Menora, die ja das Licht ist, ist eben Jesus Christus. Und gestern bei dem großen Altar, der da war, gab es eben links und rechts 6 große Leuchter, aber in der Mitte das Kreuz, der 7., das Rückgrat. Lasst uns das wirklich mal vorstellen. Jesus Christus von Nazareth, Jeshua HaMashiach, ist unser Rückgrat. Er hat das alles für uns gemacht. Und was das jetzt mit Pessach zu tun hat, das will ich euch gleich verraten, da kommen wir gleich hin. Aber du blätterst schon in der Bibel, lass sie ruhig offen, denn ich habe euch heute Morgen im Gebet etwas mitgebracht. Und das ist Hebräer 2,11. Hebräer 2,11 ist ja der Brief, der an das jüdische Volk, an die Hebräer geschrieben wurde. Für die, die es noch nicht ganz wissen, Hebräer kommt vom hebräischen Wort Heber, über die Seiten wechseln, über etwas hinübergehen, von einer Seite auf die andere Seite gehen. Da kommen wir ein andermal dazu, diesen Satz kennt ihr von mir auch schon. Aber Thomas, lest du es mal von der Originalschrift aus der hebräischen Übersetzung. Ich überlese es aus der Einheitsübersetzung, dass ihr das einfach mal auf euch wirken lassen könnt, was Jesus uns sowohl von den Juden wie von den Christen wirklich ins Herz legen will.
Also Hebräer 2,11,
jawohl,
aus dem jüdischen Neuen Testament. Denn Jeshua, der die Menschen für Gott aussondert und die, die ausgesondert werden, haben einen gemeinsamen Ursprung. Deshalb schäme er sich nicht, sie Brüder zu nennen.
Es ist einfach wunderschön. In der Einheitsübersetzung heißt er, denn er, also Jesus, Jeshua, der heiligt und sie, die geheiligt werden, stammen alle aus einem. Darum schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen. Und wir dürfen und sollen uns bewusst werden, so wie jetzt zwei Feste zusammenfallen, die diese Einheit in ihm, in Jesus Christus, in Jeshua, aus einer Wurzel kommend, eben auch zusammenführt. Und das Wort heiligt heißt eben tatsächlich ausgesondert sein für Gott. Er ist heilig, das war gestern auch so enorm, heilig, heilig, heilig ist sein Name und geheiligt werde sein Name. Und ich denke, wir dürfen uns das als Grundlage für alles, was wir hören, wenn es auch um die Beziehung zwischen Juden und Christen und in der Brücke, wo sie eigentlich von beiden Seiten etwas abgelehnt werden, die messianischen Juden, die Jesus schon kennen, die Jeshua als ihren Herrn und Messias in einer Tiefe auch angenommen haben, wie wir sie gelegentlich immer noch brauchen, weil sie haben nicht nur die Tora, also das Alte Testament, die 5 Bücher Mose zur Grundlage. Sie haben tausende von Jahren rabbinische Auslegung dazu. Und die Jungs haben schon was drauf, was die Auslegung anbetrifft. Also auch was ich jetzt zum Beispiel gelesen habe über das aktuelle Pessach, weil die Gedanken zu den heutigen Zeiten, das wäre dann die moderne Version, sie haben immer noch nicht zu einem hohen Anteil Jesus. Aber für sie ist es sowieso Jeshua HaMashiach, eben wo dieser König noch so besonders betont wird in dem HaMashiach, Messias, und zunehmend mehr kommen und erkennen es. Sie bekommen diese Decke weggezogen, sie erleben direkte Erlebnisse, so wie ich sie auch hatte. Aber es ist unsere Fürbitte, ihr Lieben. Unsere Fürbitte. Unser Mitleiden, unsere Barmherzigkeit für das, was wir aus Gnade des Herrn Jesus Christus schon haben, was wir aus Gnade von unserem Vater schon haben, dass wir es ihnen erbitten, nicht indem wir sie überrollen wollen, nicht indem wir es ihnen eine andere Identität verpassen sollen, weil Jesus war nun mal Jude. Er war's, er ist es und er wird's eben auch immer sein. Er legt's nicht ab. Es heißt in der Bibel, er ist derselbe gestern, heute und morgen. Und diese Denkweise, die muss ein bisschen stärker wieder in den Vordergrund treten. Wir haben so viel dadurch, dass die ganzen Namen ja auch verändert werden. Also auch Maria kommt ja aus dem Griechisch-Lateinischen. Es war Miriam. Paulus heißt Shaul, Petrus ist Volljude, Paulus war Volljude, er heißt Kepha. Für die Juden sind die lateinisierten griechischen Wörter, die können sich damit kaum identifizieren. Deswegen ist für sie der Messias irgendwo weit weg. Die Christen haben für sich gebunkert. Und das war ja der große, große Fehler, den aber nur eine kleine Gruppe damals auf dem Tempelplatz mit Pilatus gemacht hat, angestachelt von den hohen Priestern, angestachelt von der Elite, kann man sagen, aus dem religiösen Denken damals, die eben ihre Macht nicht verlieren wollten, die ihren Einfluss nicht verlieren wollten, an diesen Jeshua, der so viel Wunder tat, den das Volk liebte. Aber als er vor Pilatus stand, als er der Menge unten im Tempelhof eben vorgestellt wurde, haben sie sich für Barnabas entschieden und haben dadurch eben wirklich auch einen Fluch auf sich geladen, indem sie ja selbst sagen, sein Blut komme über uns. Aber wir haben so häufig über Jahrtausende von Jahren eben das ganze Volk damit gemeint. Aber auf dem Tempelplatz gehen maximal ein paar tausend, also eher ein paar hundert. Und damals waren aber fast 800.000 zu diesen großen Festen, wie sie in der Bibel stehen, 3. Mose 23, wo Gott selbst sagt, der Schöpfer sagt, unser Vater sagt, das sind meine göttlichen Zeitpunkte, das sind meine Feste. Er hat nie behauptet, das wären jüdische oder hebräische Feste, auch wenn dieses auserwählte Volk sie natürlich seit vielen tausenden Jahren feiert. Aber da kamen, weil es wirklich Gebot war, zu Pessach, zu Shavuot und auch dann zu Sukkot, also dem Laubhüttenfest, kamen Hunderttausende von Leuten aus ganz Israel. Warum war denn die Herberge überfüllt, als Jesus geboren wurde? Weil Hunderttausende da waren, da war jedes Bett, jeder Schrank von allen Verwandten irgendwo, Noteckchen war ausgelastet. Und von der Warte her können wir einfach auch sagen, es war eine kleine Menge, die diese Entscheidung getroffen hat. Die große Menge hatte ihn ja noch gerade ein paar Tage vorher mit Hosianna und Palmenzweigen in die Stadt begleitet. Die haben das erst mit der Kreuzigung mitbekommen, was da am Tempelhoch passiert ist. Aber wir haben über viele hunderte von Jahren da auch selbst als Christen große Fehler gemacht. Kommen wir vielleicht zum anderen Mal dazu. Jetzt geht es mir um dieses Denken, dass wir wirklich aus diesem alten Denken ein bisschen herauskommen. Und die Tatsache, dass sie unsere Brüder sind, wir haben Hebräer 2,11 eben gerade gesehen. Sie sind unsere Brüder und unsere Schwestern. Ja, bitte.
Unser jüdischer Freund Yuval Lapide hat sehr deutlich gesagt, kürzlich in einer Sendung, dass es ein Justizmord war an Jesus und dass es vor allem die Gruppe der Sadduzäer, also die um den Tempel herum waren, das gewollt haben, um einfach die Ordnung aufrecht zu erhalten.
Ja, aber worin besteht die Ordnung, Thomas? Ich meine, das haben wir heute wieder. Es ist nicht so, dass ich diese Ordnung der Welt irgendwie verändert hätte, sondern dass das, was man hat, die Tradition, und es geht um Macht und um Geld und um Einfluss, das ist heute nicht anders.
Also er sprach auch von Korruption.
Eben, wir müssen wirklich, ja sicherlich, und Manipulation. Wir dürfen wirklich auch heute unsere Hände auf die Brust, aufs Herz schlagen, mea culpa. Also wir sind heute so viel anders nicht. Guckt euch doch mal an, wie sehr der Leib Christi zerrissen ist. Ist das nicht grauenvoll? Jesus sagt, ich bin das Haupt eines Leibes, aber doch nicht ein zerfetzter Leib, den wir durch unsere Rechthaberei, jeder will, es ist egal, ich will hier gar keine Namen nennen, große Kirchen, kleine Denominationen, Kommunitäten, ob freikirchlich, ob orthodox, ob protestantisch, sogar die Lutheraner haben's mit den Protestanten oder den Reformierten sich so um die Ohren geschlagen. Wir wissen, glaube ich, heute von 40.000 weltweit christlichen Denominationen. Auch die katholische Kirche in sich hat noch eine Vielfalt von Gruppierungen in sich, aber sie sind zusammengefasst unter dem Haupt. Und trotzdem gibt es da auch unterschiedliche Sichtweisen. Von ganz rechts sagt man bis ganz links, ja, bis ganz liberal. Aber eine kritische Theologie, die mehr und mehr das, was wir biblisch haben an Wahrheiten, was ja auch mehr und mehr durch Archäologie und andere Schriften, also nicht nur der Bibel, sondern externe Schriften ja bewiesen haben, das ist wahr. Und es ist unsere Entscheidung, es muss unsere Entscheidung sein, wirklich zu sagen, nein, Jesus Christus, Yeshua HaMashiach ist für mich gestorben. Dieser Leidensweg ist dokumentiert von vielen. Und in diesem Leidensweg hat er unendlich viele Mächte und Gewalten überwunden, bis in die letzte Instanz, nämlich runter in die Hölle. Nicht nur ins Grab, in die Hölle. Denn von dort hat er, sagte uns die Schrift aus dem Neuen Testament, die Schlüssel für uns geholt. Nur wenn wir die Schlüssel loslassen, wenn wir durch Sünde mehr und mehr in diesen Abfall hineinkommen, in dieses Erkalten hineinkommen, dann werden wir dem Satan die Saat des Vergessens, des Abschwächens, des Verwischens, Verdrehens tatsächlich aufgehen lassen. Es ist unsere Entscheidung. Und ja.
Wir wollen heute unseren Glauben ein bisschen stärken. Ja. Wir sind bei diesem Thema Auszug aus Ägypten oder das moderne Pessach. Jesus selber hat ja mit seinen Jüngern auch noch ein Pessachmal gefeiert.
Unbedingt,
kannst du uns das auch ein bisschen erklären, was für eine Bedeutung das im jüdischen Volk hat und
also
wie das jetzt heute auch gefeiert wird?
Von damals beim Auszug aus Ägypten bis heute. Bis heute, das ist dasselbe. Also interessanterweise, ich habe zwar darauf hingewiesen, da kommen wir vielleicht zum Schluss dann dazu, das moderne Pessach. Damit meine ich die Gedankenhaltung, also unsere persönliche Einstellung dazu. Aber das Pessachfest war angekündigt und es hat den Auszug aus Ägypten eben dargestellt. Wir dürfen sogar noch einen Schritt zurückgehen. Wir dürfen nochmal uns fragen, wie sind die denn da überhaupt reingekommen? Denn es bedeutet Auszug aus der Sklaverei. Auszug aus der Regentschaft über dein Leben. Es ist doch so gewesen, dass Josef, als er von seinen Brüdern, bitteschön, verkauft wurde, Und ich stelle heute immer mal wieder so eine Frage, damit ihr ein bisschen nachdenken dürft. Ja, wir haben Feiertage, nehmt euch die Zeit auch dafür. Die Juden machen das bis heute. Ich komme gleich dazu, wie es gefeiert wird. Aber diese Bedeutung, Auszug aus der Sklaverei, war damals der erste Exodus. Es war ein physischer Auszug. Das heißt, das Volk ist wirklich aus der Gefangenschaft dieses Ägyptens herausgezogen. Erste kleine Zwischenfrage für euch alle. Was ist denn Ägypten heute für mich? Wo könnte ich gefangen sein? Dann war eben auch mit diesem Auszug mit verbunden, dass das Volk ursprünglich war es in großem Wohlstand gewesen. Josef, der ja zum zweiten Mann nach dem Pharao aufgestiegen ist, spannende Geschichte, hat sehr viel mit heute zu tun. Die Brüder hatten ihn verkauft, es gab eine große Hungersnot in ihrem Land, sie mussten nach Ägypten, um sich was zu kaufen. Also die Israeliten waren in großer Bedrängnis, große Hungersnot. Wann hat's denn immer Bedrängnis gegeben? Immer wenn sie von Gott abgefallen waren. Immer wenn sie an den Geboten Gottes, also die in der Tora, eben die 10 Gebote, 2. Mose 20, niedergeschrieben waren. Wenn sie da rumgemischt haben. Nächste Frage, was war denn damals? Das erste Gebot hieß damals schon, du sollst deinen Herrn und Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft. Jesus hat uns dieses als Nächstenliebegebot, dann noch mit dem Nächsten, wie dich selbst erkennst. Aber das war beides im Alten Testament. 2. Mose und 5. Mose stehen diese Sätze des Nächstenliebegebotes drin. Jesus hat nie was Neues gemacht in dem Sinne. Er hat immer in seiner Weisheit, das hat schon die Schriftgelehrten damals gewundert und geärgert, ein 14-Jährige, der im Tempel sich schon richtig, richtig erstaunlich mit diesen Priestern unterhalten konnte. Aber zurück, wir haben also einen Josef, wir haben große Gefangenschaften, das heißt Gefangenschaften, Nöte, Bedrängnisse, weil sie von Gott abgefallen sind, hat es da eine Konsequenz gegeben. Josef war aber in Ägypten mittlerweile so groß geworden, dass er sie alle nachholen konnte und sie haben im Land Gosem ein wunderbares, reichhaltiges Land gehabt. Und der Pharao zu der Zeit war ihnen dankbar. Ja, er hat sie geehrt. Bis Josef tot war, bis der Pharao tot war. Dann gingen die Sachen in Vergessenheit. Auch die Wunder, die Gott für sein Volk Israel getan hatte, sind in Vergessenheit gekommen. Dem nächsten Pharao und den darauffolgenden Pharaonen ist das Volk immer mächtiger geworden. Die haben sich eben vermehrt. Das war ein Segen Gottes. Und dann hieß es, das Volk wurde zu mächtig. Man hatte Bedenken, dass sie mit ihren Glauben, der ja nach wie vor noch mit Jahwe zu tun hatte, mit diesem einzig wahren Gott, aber über die Jahrhunderte sehr, sehr viel mehr Vermischung erfordert. Also das ist ein großes Problem generell von uns allen Menschen, auch heute. Deswegen schwinge ich immer wieder zwischen dem Alten und dem Neuen hin und her. Wir sind heute nicht viel besser. Damals haben sie die ägyptischen Götter, die ägyptischen Brauchweisen über die Jahrzehnte und Jahrhunderte auch immer mehr übernommen. Es hat ihnen aber nicht viel geholfen. Und dann hieß es Sklavenarbeit und die wurde immer schlimmer. Und dann erst erinnerte sich das Volk auch wieder ihres Gottes. Es war immer so. Also irgendwann sind sie auf den Trichter gekommen, umgekehrt, wirklich umgekehrt, fingen an zu schreien, fingen an zu rufen, fingen an zu beten und ihren einzig wahren Gott, Yahweh Adonai, eben wieder anzubeten. Und er hat sie mit mächtiger Hand aus einer Sklaverei herausgeführt, die absolut unmöglich war. Wir hatten ja die Plagen zuvor. Ja? Und die letzte Plage, und das ist jetzt Pessach, die letzte Plage hieß eben, dass tatsächlich der Erstgeborene sterben wird. Mose musste das ja langsam aufbauen, weil Gott gesagt hat, ich werde das Herz des Pharaos verhärten, um meine Herrlichkeit, auch mein Volk größer zu machen. Denn nur die ersten 2, 3 Plagen hatte Israel mitgemacht. zum Teil. Die waren noch relativ schwach. Auf einmal gab es eine Unterscheidung. Die anderen Plagen hatten nur Ägypten. Und das war der große Unterschied. Ich meine, in Gosem hat es keine Heuschrecken geregnet. Ja, das ganze Land wurde aufgefressen und so weiter. Wir sind ja bei Pessach, also kann ich da nicht so stark drauf eingehen. Aber diese Erstgeburt, alle haben gewacht, wird das auch wahr? Es gab genaue Anweisungen von Gott an Mose. Von Anfang an sagt dem Pharao, ihr sollt mir dienen. Der Pharao soll euch ausziehen lassen, nicht nur aus Jux und Tollerei, nicht nur um eine große Party zu feiern, sondern um mich anzubeten, um mich, dem einzig wahren Gott, zu dienen. Und das ist doch klar, das hat doch gegen den Pharao, der sich selbst als Gott bezeichnete. Ja, das haben wir später mit Konstantin gehabt, komme ich gleich drauf. Der sich selbst als Gott bezeichnete, das war Konkurrenz hoch drei. Wenn ich ein Volk, das ich versklavt habe, ausziehen lasse, einem anderen Gott zu dienen, der noch größer ist wie ich, der Pharao, der auch Gott sein soll und will, kommt schlecht. Ne? Also das war sehr viel Stolz, sehr viel Überheblichkeit. Da haben wir wirklich dieses Wort aus 1. Mose, wo es um Babylon geht, ne? Wo sie gesagt hat, wir wollen uns einen Turm bauen, um uns einen Namen zu machen und mit Gott zu konkurrieren. Das war hier genau das gleiche Prinzip. Und dann ist es tatsächlich passiert. Die Anweisung war, diese letzte Plage wird kommen. Alle, die an ihrer Haustür, dass die Türpfosten mit Blut bestrichen haben, da wird der Gerichtsengel, bitteschön, Gerichtsengel, vorbeigehen und den Tod nicht ins Haus einkehren lassen. Und damit ihr auch dessen wisst, da wird ein Passahlamm geopfert, das wird immer geopfert, und in dieser Nacht aber sofort komplett gegessen. Das Passahlamm ist Jesus und es wurde vollkommen verspeist. Das gilt bis heute. Die Abläufe von Pessach und die Pessachfeier, ist heute noch dieselbe. Geht über mehrere Stunden. Die ganze Geschichte wird erzählt. Es werden 4 unterschiedliche Kelche mit Wein eben für die einzelnen Phasen des Auszugs bis zur Erlösung. Der 4. Becher hat mit Erlösung zu tun. Damals schon. Die Erlösung ist durch Jesus Christus gekommen. Er hat sein Blut, den 4. Becher des roten Weines, ausgegossen. Aber das, darauf warten sie noch. Das ist ihnen immer noch nicht bewusst, dass das schon eingetreten ist. Und dann wird dieses Pessachmahl, das auch Sedermahl hieß, das wurde gestern Abend eben gefeiert. Und heute Abend wird das zweite gefeiert. Dann ist der Pessachtag eben dieser Auszug, wo das ganze Volk alles mitnehmen durfte. Der Pharao hat sie dann rausgeschmissen. Es sind viele Ägypter mitgegangen, die daran geglaubt haben. Und der Pharao hat seinen ersten Sohn auch verloren. Dem wird gedacht, dass Gott sie mit mächtiger Hand ausgeführt hat. Wer von euch weiß denn, dass schon im Alten Testament drin steht, ich glaube 2. Mose auch oder 5., dass damals schon zu Mose gesagt wurde, ihr sollt eure Herzenstüren mit Blut bestreichen lassen? Das wird im Alten Testament gesagt. Wir kennen es nur aus dem Neuen Testament. Wir sehen Ostern als nicht mehr die Türpfosten, real, physisch, sondern unsere Herzenstüren. Aber angegeben wurde es schon von Mose im 5. Mose, glaube ich. Also das sind so interessante Sachen, die man erst bei intensivem Bibelstudium so merkt, oh, so viel Neues gibt's da gar nicht, ja.
Wir wollen das einmal ein bisschen sitzen lassen und ein bisschen Musik einspielen. Das Lamm Gottes, das geopfert wird, das ist das Lied, das wir jetzt hören.
Würdig das Lamm, das geopfert ist, würdig das Lamm zu nehmen. geopfert ist, würdig das Lamm zu nehmen. Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Ruhm und Lobpreis. Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke.
Ja, wir sind in der Sendung Erneuert euren Glauben, Auszug aus Ägypten oder das moderne Pessach mit Anna-Maria Malkusch. Du hast uns jetzt gerade ein bisschen erklärt, wie das beim Auszug aus Ägypten gewesen ist, dieser Machtgedanke des Pharaos, der selber auch ein Gott sein wollte und natürlich dann, wenn er zulässt, dass das Volk Israel in der Wüste ihrem Gott, einem größeren Gott huldigt, das ist nicht gerade für seinen Stolz fruchtbar gewesen. Deshalb hat der Herr sein Herz verhärtet, eine spezielle Aussage, eine starke Aussage. Also war er frei oder war es wirklich die Verhärtung durch den Herrn? Das sind natürlich immer wieder auch die Fragen, die auch im Zusammenhang mit dem Römerbrief stehen.
Ja, genau, das ist eine super Frage. Aber ich glaube, die kriegen wir heute nicht ganz rein. Vielleicht kriegen wir zum Schluss nochmal einen Punkt, weil wir selbst müssen uns fragen, wer ist der Pharao heute bei uns? Ich habe vorhin euch gefragt, was könnte Ägypten, was könnte meine Gefangenschaft dafür sein? Ich habe euch sogar extra noch, aber da kommen wir, denke ich, nicht mal dazu, wirklich einiges rausgeschrieben, wo heute moderne Sklaverei hier auch in Europa, nicht nur in Indien, Menschenhandel, Zwangsarbeit, wo das überall zu bekommen ist. Also das war eine Frage von mir an euch. Die zweite Frage, wer ist denn der Pharao heute bei euch, bei uns? Ja, die Systematiken der geistigen Betrachtung hat für Gott nie ein Ende genommen. Wir haben mehr die geistige Betrachtung. Der zweite Auszug aus Babylon, den er in Offenbarung 12, glaube ich, nennt, kommt heraus aus Babylon, hat sehr viel mit Ägypten zu tun. Ein eigenes Seminar von mehreren Tagen. Aber bleiben wir bei der Gefangenschaft. Wir haben hier diese Problematik, wie ist sie zustande gekommen? Und ist eben das Volk je aus der emotionalen, aus der geistigen Gefangenschaft herausgekommen? Nein. Wenn wir uns danach diesen Zug nach Ägypten, aus Ägypten heraus zum Berg Sinai, der ja 50 Tage dauerte, obwohl er normalerweise 3-4 Tage dauern sollte, da haben die gejammert und gemurrt und gemacht. Und wir fragen uns heute, sind wir mit Murren und Jammern denn nicht genauso? Wo ist unser Pharao? Wo sind unsere Götzen? Die Israeliten hatten diese Strafe oder diese Bedrängnis Gottes ja nur bekommen, weil sie schon im Land Kanaan, noch mit Jakob und den 12 Stämmen, nicht sauber an ihrem Gott festgehalten haben. Hungersnot, Dürren waren für die damaligen Zeiten eben eine Strafe oder ein Gericht Gottes, sagt man das. Welche Bedrängnis uns alles noch vor der Nase steht, lesen wir in Offenbarung. Aber welche Götzen, damals ägyptische, alle Ra und wie Sonnengott Ra und wie sie alle heißen, die muss ich nicht aufzählen, sind dann später griechische Götter geworden, sind dann römische Götter geworden, war immer dasselbe. Das war nur ein neuer Mantel, nur ein neuer Name. Ja, Ostern ist abgeleitet von Osteria und das ist eine römische Göttin. dürfen manchmal auch mal drüber nachdenken, ob der Name so geschickt gewählt war. Aber das war Konstantin. Das war in der neuen Zeit, das war im Neuen Testament. Konstantin war ebenfalls Kaiser. Und ganz ehrlich, der hasste die Juden. Ich meine, das lässt sich nachlesen. Er konnte die Christen, die anfänglich mehrheitlich Juden waren und durch Paulus immer stärker in Rom wurden, immer stärker dann Heiden dazugekommen, die Menge wuchs exponentiell. Nero hat die gekreuzigt und verbrannt, was immer das Zeug hielt. Er konnte nicht Herr werden. Konstantin genauso. Er konnte dieser Segnung Gottes nicht Herr werden, egal wie viel Märtyrer starben. Aber die Juden, die hasste er besonders, weil sie darauf bestanden, ihn nicht als Kaiser, als Gottkaiser anzubeten. Und weil er ihnen damit nicht zurande kommen konnte. Also was machst du? Den du nicht Herr wärst, außerdem hat er das Geld gar nicht mehr gehabt, die nimmst du mit ins Boot, die holst du rein. Und die du nicht ausstehen kannst, dann machst du die Wurzeln, kappst du die Wurzeln. Und das ist genau das, was auch passiert ist. Aber es hat immer damit zu tun, dass jemand eine so hohe Machtstellung hat, dass er sich fast wie Gott eben darstellt. Was sagt uns das Neue Testament? Vor uns liegt eine Zeit, nicht nur eine antichristliche Zeit, die haben wir schon eine ganze Weile, denn immer mehr erkaltet unsere Liebe. Immer mehr verlassen wir diese erste Liebe, weil unser Schatz, sagt das Neue Testament, nicht mehr nur Gott allein ist. Ich frage euch mal, welche Götter wir so haben. Ne? Also 2, 3 Hinweise gebe ich euch. Wie wär's mit Freizeit? Wie wär's mit Körperkult, Fitness? Wie wär's mit Geld, Mammon? Also wenn wir im Mai, am 12. Mai dann unser Seminar, das wird ja zurzeit auch von euch weitergegeben. Wir haben am 14. April das erste über Tröstet, tröstet mein Volk. Da geht es ja wirklich um uns. Wir brauchen Trost, Israel braucht Trost. Und, daran denkt keiner, aber das werde ich dann auch ein bisschen ausführen, Gott braucht Trost, möchte Trost durch Gehorsam. Und dann haben wir eben im Monat später drauf, haben wir dann auch das Ganztagesseminar über Freiwerden. Da kommen die Sachen mal sehr klar und sehr detailliert auch zur Sprache. Was sind unsere Götter? Was ist der Schatz in meinem Herzen? Wenn ich mehr an Sicherheit, an Prestige, wie es in meiner Umgebung ist, Interesse habe, als wirklich an dem, was Gott selbst ist, wo ich ihn kennenlernen kann, wo ich ihn kennenlernen darf und soll. Er hat uns das ja angeboten. Er hat doch gesagt, dass er uns den Geist gibt, als Jesus gestorben ist, sagt er bei der Auferstehung und dann bei der Himmelfahrt. Ich muss gehen, damit ich euch den Geist geben kann. Ja? Und auch die Juden haben Geist, also so ist es nicht. Im Alten Testament haben wir nicht nur ein paar Leute, die eben Tempel gebaut haben und Geist erfüllt waren. Es kommen immer wieder solche Sachen vor, aber nicht den Heiligen Geist in der Fülle, wie wir ihn haben. Und das ist Bundesbruch, was damals passiert ist. Wenn wieder Shavuot kommt, dann erzähle ich euch wieder noch ein bisschen mehr. Aber Tatsache ist, dass diese Bund, dafür ist Jesus Christus gestorben. Israel als die Ehefrau Gottes des Vaters hat so viel Götzendienst betrieben durch Okkultismus, durch Blutschuld, durch sexuelle Unreinheiten. Das sind die 3 Wurzeln, kommen dann in dem Freisein in Jesus Seminar, dass sie den Bund gebrochen haben, den sie am Berg Sinai mit ihm geschlossen haben. So, wir wissen, dass dieser Bundesbruch Tod bedeutet, immer. Und Jesus hat uns gesagt, er hat den Weg wieder frei gemacht, dass dieser Bruch des Vertrauens, dieser Bruch des Bundes gesühnt werden kann und wir einen freien Weg zurück zum Vater haben können, weil er die Tür ist. Und wir sagen immer, ja, wir haben doch einen neuen Bund mit Jesus Christus. Da gibt's unterschiedliche Meinungen in dem Sinne, ob's, ist es ein zweiter Bund oder ist es ein erneuerter Bund? Sehr spannend, erzähle ich euch dann zu Shavuot, denn das Wort aus dem Griechischen sagt, es ist ein erweiterter, erneuerter Bund. Aber wenn unser Bund mit Jesus Christus, mit Jeschua, der für unsere Sünden gestorben ist und von dem er sagt, dass wenn wir ihn lieben, wir seine Gebote halten. Und er hat es uns vorgelebt, er hat die Feste vorgelebt, er hat die 10 Gebote gehalten. Die sind nie, nie, nie außer Kraft gesetzt worden. Es steht ganz klar dabei, das sind ewige Richtlinien. Wir sind eingepfropft, das habe ich ganz zu Anfang der Sendung ja mal auch gesagt, in diesen Ölbaum, dessen Wurzel Jeschua HaMashiach selbst ist. Und die Juden es eben als Wurzel in Abraham sehen. Sie wissen sehr wohl, dass in Jesaja steht, dass dieser Messias seine Wurzel in Isai, also dann in den Großvater von Boas, haben. Aber sie berufen sich auf Abraham. Nur was sagt uns der Hebräerbrief? Wir sind alle Kinder Abrahams und damit Söhne und Tochter des Allerhöchsten, der Gott Abraham, über Israel, Ax und Jakobs, der Gott Israels. Wir alle sind eins. Das ist mein Herzensanliegen, diese Kluft zwischen den Christen und den Juden, die über so viele Jahrhunderte als Spaltung mehr und mehr auch im kollektiven Gedächtnis, auch in unserem Herzen ist, wieder helfen zu überwinden und zu heilen. Und das ist aber auch der Bruch. Eine Spaltung ist immer ein der Bruch. Wenn wir das nicht halten, was Jesus uns aufgetragen haben, wenn wir schon beim ersten Gebot, du sollst Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft, versagen, weil wir so viel andere Götter in unseren Herzen haben und in unserem Kopf und die Zeit und wofür wir alles die Zeit auch aufbringen. Sexuelle Unreinheiten war ein Thema, das ich gerade letzte Woche in einem Seminar hatte als eine der Grundwurzeln. Ja, es ist grauenvoll, was heute einfach ganz regulär eben da ist, aber das ist auch Babylon. Und da werden wir vielleicht irgendwann mal eine ganz eigene Einkehrwoche machen oder 4 Tage, vielleicht am Flüli oder so, mal schauen. Weil das braucht, um aus einer Gedankenfestung, um aus einer Gedankenwelt, die sich über Jahrhunderte und Generationen eben geschaffen hat, wo, natürlich haben wir Jesus irgendwo, ne, und sonntags in der Kirche haben wir dann auch schon, aber es ist zu wenig. Wenn alles andere meines Lebens nicht mehr in diese Richtung geht, wenn meine Arbeit wichtiger ist, als Zeit mit Gott zu verbringen, wie will ich denn dann die Führung haben? Dann habe ich das erste Gebot schon gebrochen. Entschuldigt, ihr Lieben, was haben wir denn dann? Bundesbruch? Heute auch? Wir brechen täglich den Bund, den erweiterten, erneuerten Bund durch Jesu Christi, wofür er unter größten Schmerzen, unter größten Leiden sein Leben hingegeben hat, immer wieder, und kreuzigen ihn erneut. Und dieser Bundesbruch zieht Konsequenzen auf uns. Das muss unser Bewusstsein sein. Wir sind nicht perfekt, das ist für Gott kein Problem. Deswegen gab er sein Liebstes, aber er hat's nicht hingeschlachtet, sondern Jesus sagt ganz klar im Neuen Testament, keiner kann mir das Leben nehmen. Ich gab es freiwillig aus Liebe für euch. Er hat uns zum Auftrag gegeben, überwindet das Gute, überwindet mit dem Guten das Böse. Was ist mit unseren Freundschaften, wenn sie zu Bruch gehen? Was ist mit unseren Ehen, wenn sie zu Bruch gehen? Es hat immer mit Vertrauensbruch zu tun. Ein ganz, ganz tiefes Thema mit vielen, vielen Wunden. Ja, glaubt ihr nicht, dass ein konstanter, immer wieder erfolgender Bruch durch Sünde Jesus, den Vater, den Heiligen Geist nicht schmerzt? Nicht nur betrübt, schmerzt. Gott braucht genauso Trost. Und wie kriegt er das? Durch Gehorsam. durch wieder mit zu ihm hinkommen. Also herzliche Einladung alle am 14.04. in Rotkreuz. Dann könnt ihr mehr davon hören. Wir brauchen dieses Bußbewusstsein. Wir müssen zurück in die eine neue Johannesgeneration. Das ist das moderne Pessach. Ein Auszug aus Weltensystemen, was spirituell, geistig, aber auch emotionale Abhängigkeiten bedeutet.
Kannst du bei diesem Begriff neue Johannesgeneration noch ein bisschen weiter bohren? Was verstehst du darunter?
Das war eine Offenbarung, die ich in Israel bekommen habe letztes Jahr. Dieses Jahr war ich ja noch nicht, aber im Mai werde ich wieder eine Frauengruppe hinbringen. Die Marienschwestern zum Beispiel haben in En Kerem, einem Vorort von Jerusalem, ein wunderschönes Gebetshaus. Und ich habe erst mit der Zeit gelernt, dass dort Johannes geboren ist. Also alle katholischen Klöster sind auch in En Kerem. Die wussten das schon mehr wie ich, schon ein paar 100 Jahre länger. Aber was machte Johannes aus? Wir haben zwei Johannes. Wir haben Johannes der Täufer und wir haben Johannes den Lieblingsjünger Jesu. Johannes der Täufer hat immer zur Buße aufgerufen. Er selbst war hingegeben in allem, was er tat. Er hat das Martyrium auf sich genommen. Er hat wirklich seinen Kopf verloren wegen einer Saufparty bei Herodes. Und das hat Jesus so unendlich geschmerzt. Das war sein Cousin. Der hat ihn schon im 6. Monat im Mutterleib von Elisabeth gekannt. Und das dürfen wir uns auch vor Augen halten. Jesus hat ihn immer gekannt. Und Johannes wusste von Anfang an, wer Jesus war. Also dieses Wissen um wer Jeshua Mashiach, das ist, Johannes war auch Jude. Ja, unser Johannes der Täufer wie Johannes der Lieblingsjünger. Es waren alles Juden damals. Sie sind uns alle Vorbilder. Und diese Hingabe auch von Johannes dem Lieblingsjünger. Johannes der Täufer hat angefangen mit dieser Hingabe und ist dann gestorben. Er ist Märtyrer geworden. Johannes der Täufer, der zum Schluss in Patmos gestorben ist, der hat unterm Kreuz gestanden mit drei Frauen. Der einzige männliche Jünger und Apostel. Das ist wirklich an euch Männer. Und wir beten in ganz Deutschland und in der Schweiz. Ich habe ja hier auch viele Kontakte mit Gebetsgruppen. Wir beten für die Männer wieder in diese Hingabe, in diesen Gehorsam, in diese Nachfolge Jesu zu kommen. Dass dieses Hören wieder einen neuen Stellenwert hat, auch bei Geschäftsleuten. Deswegen gibt's hoffentlich bald Beit Shalom drüben in Veraltorf, werden wir mal sehen. Aber das sind so wichtige Faktoren. Treue ist für Gott unendlich wichtig. Gehorsam, was Jesus uns vorgelebt haben. Diese Jünger, der eine hat den Weg bereitet und der andere hat den Weg mitbeendet, denn Jesus war dann schon gestorben. Aber diese drei Frauen und diese eine Jünger wussten, die waren so im Schmerz, im Mitleiden der Passion ihres Herrn und ihres Sohnes nicht nur involviert, vollkommen mit integriert. Ihnen war es egal, ob sie jetzt von den Häschern auch gesehen werden und gefangen genommen werden. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, bitte überlegt euch, wo wollt ihr gehören oder welchen Weg wollt ihr machen? Die große Menge, es wird es wieder geben, Zeichen und Wunder werden wiederkommen für die, die wahrlich in Jesus Christus sind. Auch alle, die wir kennen im Katholischen, stigmatisierte Menschen wie Pater Pio, vollkommene Hingabe an den Herrn und dadurch war er würdig und wert, von diesen Stigmas auch betroffen zu sein. Das ist nicht für jeden, aber wenn wir uns nicht auf den Weg machen und nur zu der Menge gehören, die die Wunder brauchen für die Heilung und für die Freisetzung. Das hat Jesus bei 5000, bei 4000 gemacht. Alle, die ihm gefolgt sind, die musste er auch noch speisen, hat er mit Freuden gemacht. Oder dann die 70, das waren schon Jünger. Die waren schon in seinem konstanten Pulk. Aber als ein bisschen stürmisch wurde, als ein bisschen Gegenwind gekommen ist, waren sie weg. 12 Jünger, nur einer hat's unter das Kreuz geschafft. Petrus wurde vorgewarnt, er wollte es nicht glauben. Er hat es trotzdem auch nicht geschafft bis unter das Kreuz. Ich hatte eine Bibelstelle gerade vor kurzem, jetzt vor ein paar Tagen nochmal gesehen, ist mir nie aufgefallen. Ich glaube, Markus 10 steht da. Da heißt es, alle sind geflohen. Ein junger Mann in Leinengewand ist Jesus trotzdem noch nachgefolgt, als ihn die Häscher dann ergriffen haben. Und es heißt, und er folgte ihm, bis die Häscher nach seinem Gewand griffen. Da ließ er das Gewand los und floh auch. Dieses Leinengewand ist eine prophetische Auslegung auch für das Priestergewand. Die Priester hatten solche Leinengewand. Es war ein junger Mensch mit Leinengewand. Wer ist denn das heute?
Ja, es ist in Markus 14, Vers 51, ja. Ein junger Mann aber, der nur mit einem leinenen Tuch bekleidet war, wollte ihm nachfolgen, da packten sie ihn. Er aber ließ das Tuch fallen und lief nackt davon.
So, überlegt euch mal.
Ist es nicht Johannes?
Es könnte Johannes sein, aber er war ja hinterher nochmal am Kreuz. Also
der hat wieder Kleider geholt.
Es wäre eine Möglichkeit. Definitiv. Er war trotzdem noch weiter gefolgt.
Hat er den Petrus auch mitgenommen in das?
Für die damalige Zeit. Es könnte aber auch ein junger Priester gewesen sein, weil Johannes das Leinengewand, wie es hier auch im zweiten Mosen als Priestergewänder beschrieben wird, diese Art von Leinengewänder wurde wirklich mehr für Leviten. Ein junger Levit, ja. Also das ist eine ganz spannende Sache mal für eine neue Sendung. Aber ja. Wie viele neue Sendungen wollten wir eigentlich schon machen?
Ja, wir sind dran. Und wir sind jetzt bei der Erneuerung des Glaubens und haben jetzt gesehen, dass ein wichtiger Aspekt eben die Buße ist, dass wir wirklich Buße tun. Das beginnt wirklich den Glauben zu erneuern. So. Da wollen wir jetzt ein bisschen noch einmal darüber nachdenken, alles was du gesagt hast und dann vielleicht auf diesen Punkt auch noch ein bisschen weitergehen. Wenn Sie Fragen haben, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dann dürfen Sie sich
kriegen. Auch wieder, ne?
043 501 22 22, 043 501 22 22.
Siehst du das?
Ja, da darf ich über die Begrüße am Telefon. Grüß Gott. Grüß Gott.
Ja, grüß Sie, Pfarrer Elstab. Ich möchte doch gern, ich wäre froh, wenn wir alles würden können hören, was Frau Malkusch vorbereitet hat für die Sendung.
Ja, davon hatten wir es gerade. Das ist nicht viel davon.
Es ist sehr. Ja, danke vielmals. Danke.
Danke.
Also dann bleiben Sie doch bitte dran, weil wir werden jetzt, in Absprache mit Pfarrer Rellstab, möchte ich euch allen dieses Gebet, was gestern von einigen hundert Leuten für uns alle Katholiken, evangelische, Freikirchler, messianische Personen wirklich in Einheit ausgebetet haben. Ich habe es hier schriftlich vor mir. Ich möchte das gerne euch auch weitergeben, weil es ist, wir sind ein Leib, ob Deutschland oder die Schweiz. Und dann aber auch für uns selbst nochmal diese Bekenntnis der Buße, dass wir nicht anders sind wie die Israeliten früher und wir durch unsere Sünden, die wirklich dann, Pfarrer Rellstab hat gerade gefragt, ja, warum erkennen die Leute das nicht? Das ist ein echt eigenes Thema. Das war damals so, das ist heute wieder so. Die Bibel sagt uns, dass Sünde blind macht und taub. Und wenn ich andere Götzen in meinem Herzen habe, werde ich blind und taub für Wahrheit. Viele sagen, ach, aber die anderen Gebote halte ich doch alle. Ich töte nicht. Was ist denn mit emotionalem Tod, mit Rufmord? Was ist mit geistigem Tod? Das sind ganz eigene Themen. Wie oft wir wirklich beneiden den Nächsten um sein Auto, um sein Haus, um seine sexy Frau, um seine tollen Kinder, die man selbst vielleicht nicht hat, denkt man. Und tut damit auch den Kindern sehr, sehr weh. Und da merke ich gerade im Moment, streift der Herr gerade mein Herz sehr tief, wenn es um Familie geht. Wie oft wir und als Ehepartner, unserem Ehepartner, durch Reden, durch Vorwürfe, durch stille, subtile wie auch offene Anklage, sowohl Mann auf Frau wie Frau auf Mann, eben Schwierigkeiten machen und ihnen da auch wehtun. Natürlich gab es Ursachen. Das ist auch wie gelegentliche ungehorsame Kinder. Das steht sogar in der Bibel schon, am Ende der Zeit wird das sein. Wenn wir sie nur anklagen, wenn wir ihnen nur Vorwürfe machen, da könnte ich euch dann wieder einiges aus der Traumageschichte erzählen. Aber lasst uns beten, die Zeit ist leider um. Und so hieß es gestern, 30.3., geheiligt werde dein Name. Unser Vater im Himmel, wir bekennen uns, jeder Einzelne, mit unserem Volk, und das ist jetzt hier die Schweiz, neu zu deinen Geboten. Sie sind der alleinige Maßstab für unser Denken, Reden und Handeln. Wir sagen uns los von allem Götzendienst, von den falschen Kompromissen in unserem Leben, von allen Versuchen der Auflösung deiner Gebote und der Pervertierung deines guten und vollkommenen Willens. Schenk uns die große Gnade, denn es ist Gnade, dich mit ungeteiltem Herzen zu lieben. Ich füge hinzu, heile uns, Herr. Denn wir sind so zerbrochen. Überführe uns durch deinen Heiligen Geist, richte uns und bring uns zurecht. Gib Gottes Furcht und Weisheit, damit wir in Vollmacht mit demütigem, liebenden Herzen andere zu dir einladen und vor falschen Wegen warnen können. Wir rühmen und erheben deinen heiligen Namen. Wir ehren dich, den Schöpfer der Welt und Richter aller Menschen. Wir preisen dich, den Gott Israels und den Vater unseres Herrn Jesus Christus, Jeshua HaMashiach. Unser Herr Jesus Christus, Jeshua, du bist das für uns geopferte Lamm, das die Sünden der Welt trägt. und dein Blut reicht aus, um uns zu vergeben, zu heilen, zu heiligen, zu erlösen, um uns zu schützen vor jeder Feindesmacht. Dein Blut reicht aus für uns und unsere Familien, für unsere Kirchen, Denominationen, Kommunitäten, Gemeinden und Gemeinschaften, für dein geliebtes Bundesvolk, für dein geliebtes Bundesvolk Israel und unser Land mit allem aus anderen Nationen, die bei uns eine Heimat gefunden haben. Du bist unsere große Liebe und wir erwarten unser Heil allein von dir. Wir ehren dich als König der Juden und wir heißen dich mit Freude, ich sag jetzt in der Schweiz, willkommen. Die Schweiz gehört dir. Geh du als unser König voran. Mit dir in unserer Mitte wagen wir den Aufbruch. Wir danken dir, Heiliger Geist, dass du uns lebendig machst und in unserem Land das Feuer deiner Liebe anzündest, das niemand löschen kann. Halleluja und Amen haben wir gestern gesagt. Und ich möchte aber weitergehen und sagen noch, Herr, auch hier und heute, an diesem Kar-Samstag, an diesem Pessach, das nie in einem Zufall zusammenfällt, wo du beide, das jüdische Volk, die 10 verlorenen Stämme in den Nationen, zu denen wir auch in der einen oder anderen Weise gehören, und uns zusammenführst, wie du es in Hesekiel 37 gemacht hast, indem wir dich feiern und erheben, indem wir dir danken in einem modernen, neuen Pessach ausziehen wollen, aus einem Ägypten, das wir erst noch für uns selber finden müssen, und einem Pharao, der sehr viel mit unserem eigenen Ich zu tun hat, aber auch noch mehr. Herr, wir schütten dir unser Herz aus. Diese ganzen falschen Schätze, diese viele Götter und Götzen in unserem Leben, die wir als wichtiger erachten als dich, und nur, wenn wir in Schwierigkeiten sind, kommen wir wieder zu dir. Vergib uns. Vergib uns, dass wir nur immer nach deiner Hand suchen und dich als Diener sehen und nicht als König, dem auch wir dienen dürfen. Herr, wir haben deinen Bund durch das Blut Jesu Christi so teuer erkauft, als erneuerten Bund genauso gebrochen wie die Israeliten den ursprünglichen ewigen Bund, den mosaischen und den abrahamitischen Bund. Wir sind kein Deut besser als unsere Geschwister. Vergib uns, reinige uns, heile uns, heile uns, denn überall, wo wir gebrochen haben, kommt geistiger Tod, emotionaler Tod, den nur du durch deinen Heiligen Geist, Jesus, nur du durch dein Blut, Jeshua HaMashiach, auch wieder herstellen kannst, uns zum Leben zurückbringst, die Blindheit, Herr, die Taubheit unserer Herzen, unseres Geistes, unseres inneren Menschen wiederherstellst in Lebendigkeit, denn du bist ein Gott, der alleinige Vater, Sohn und Heiliger Geist, der ein Gott des Lebens ist, Herr. Herr, wir beten so inniglich für unsere Geschwister, für die Juden in der ganzen Welt und in Israel, für dein Bundesvolk, in das wir eingepfropft sein dürfen, um eine Einheit zu bekommen und die Kluft mehr und mehr zu überwinden. Herr, wir beten für unsere Bischöfe, Erzbischöfe, Kardinäle, hoch bis in die höchsten Regionen und Papst, dass diese Einheit von Christen und Juden wieder geheilt wird und die tiefe Spaltung und Wunde, die hier über so viele Jahrhunderte so eine Prägung auch und tiefer Schmerz im Gedächtnis der Juden bis heute halt, dass wir da herauskommen. Herr, wir beten, dass die Seelisberger Thesen zu einem völlig neuen Licht kommen, denn schon 48 haben wir gerade in der Schweiz mit katholischen und mit jüdischen Menschen zusammen. Das zusammengefasst, aber wir haben es nicht gelebt. Es ist noch kein Leben da, vergib uns. Vater, wir beten, dass diese Decke von ihren Herzen und von ihrem Geist weggenommen ist. Sie haben noch einen Fluch auf sich liegen. Sie haben noch Blindheit und Taubheit auf sich liegen. Herr, aber es ist nicht diese Rechthaberei, nicht das Besserwissen, sondern Barmherzigkeit, Mitleiden und Mitgefühl mit ihnen. Nicht um was Besonderes zu sein, sondern um für sie einzustehen in der Fürbitte. Denn sie sind oft genug für uns eingestanden. Aus ihrer Mitte kommt unser Heiland. Und wir danken dir dafür von ganzem Herzen.
Amen. Amen. Vielen Dank, liebe Anna-Maria. Ich muss sagen, ich bin unglaublich berührt, auch von dieser Neuigkeit, die wir jetzt auch bei Radio Maria haben, die Kontakte mit dir, die du ein wirkliches Herz hast und eine Brückenbauer bist zu den Juden, und auch mit Yuval Lapide, der als Jude auch den Weg zu Radio Maria gefunden hat, und wir sind da wirklich unterwegs. Ich habe auch dieses Ostern bis jetzt ganz anders erlebt als auch schon, gerade auch, weil da ein ganz neues Element über die Juden hineingekommen ist, und ich bin ganz gespannt, wie das weitergeht und was da der Herr noch vorhat, weil, ja, ich glaube, wir dringen da wieder in neue Dimensionen vor, die einfach unser Glaubensleben auch
unbedingt
erweitert und einfach zeigt, dass die Dinge Gottes noch viel größer sind, auch als tiefer. Wir bisher gemeint haben, ja.
Also, ich habe ja die letzten 15 Jahre jetzt wirklich in diesem ausgesondert mit allen, ja, Folgenkonsequenzen und mit einem sehr, sehr, sehr hohen Preis auch bezahlt. Und ich bereue es nicht, ich bedauere es nicht. Vieles von dem, was ich euch eben so weitergeben kann, ist nur dadurch entstanden. Und wenn ich jetzt in den Flüli fahre und zum Selisberg in Fasten und Beten für die Schweiz, dann kommen hier neue Sachen. Und wie gesagt, am 14.04. das Seminar ist euch empfohlen, weil da kommt Israel noch mal rein, in dem tröstet mein Volk. Da kommen ein paar Hinweise, die wir auch begreifen sollen. Wir müssen echt den Brüder, ich sage jetzt nicht nur, wir dürfen und sollen, das ist Freiwilligkeit und ist auch richtig, aber wir müssen es auch, es ist ein Gebot des Herrn.
Bleiben wir dran in der Buße. Wir schließen hier einmal die Sendung ab. Vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist. Und wir freuen uns auf die nächsten Sendungen.
Radio Maria.
Die Sendung haben wir produzieren dank Ihrer Spende. Herzlichen Dank dafür.